DW Wissen. Ein Jahr ist es her, dass die Welt wieder mal den Atem anhielt. Das Erdbeben, der Tsunami in Japan, knapp 16.000 Tote, über 3.000 werden bis heute vermisst. Und die langfristigen Folgen sind immer noch nicht absehbar. Die Folgen, die der zerstörte Reaktor von Fukushima nach sich zieht. Ein Jahr danach blicken wir nach Japan. Aber wir wollen auch klären, womit sich deutsche Atomwissenschaftler heute beschäftigen. Im Bundestag soll noch in diesem Monat über ein neues Transplantationsgesetz beraten werden, denn die Spenderorgane reichen bei weitem nicht aus in Deutschland. Wir sprechen hier im Wissenschaftsmagazin mit einem Transplantationsmediziner. Ich bin Tobias Oehlmeier. Hallo. Ein Unfall in einem Atomreaktor, ein Super-GAU, was der in den Köpfen so anrichtet. Viel mehr als ein Unglück in einer Kohlemine, bei dem vielleicht viel mehr Menschen sterben. Oder auch viel mehr als ein Bruch eines Staudamms. Warum? Wohl deshalb, weil Radioaktivität einfach nicht greifbar ist, weil die Folgen vor allem so unabsehbar sind. Nehmen wir den Reaktor Fukushima 1. Keiner kann genau sagen, wie lange die havarierten Blöcke noch so vor sich hinstrahlen, wie lange sie die Umwelt verseuchen werden. Peter Kujat war dort, hat sich umgesehen, ein Jahr nach dem Tsunami.
Im Stahlgerüst des Blocks 4 sieht man einige Arbeiter in weißen Schutzanzügen. Die radioaktive Strahlung ist hier im Vergleich nicht ganz so hoch. Auch ein Jahr danach sind die Menschen immer noch dabei, den Schutt abzutragen, den die drei Wasserstoffexplosionen im havarierten AKW Fukushima 1 hinterlassen haben. Der stellvertretende Leiter der Stabilisierungseinheit, Katsuhiko Iwaki, erklärt vor Ort, dass mit einem Kran Eisenteile abgeschnitten und entfernt werden. Wegen der Strahlung werde wann immer möglich mit ferngesteuerten Maschinen gearbeitet. Nachdem die japanische Regierung Ende letzten Jahres den Zustand der Kaltabschaltung und damit eine stabile Kühlung der geschmolzenen Brennstäbe verkündet hat, geht es jetzt um die Frage der richtigen Entsorgung der Anlage.
Number 4 is the fastest.
Zuerst kümmern wir uns um Block 4, dann um Nummer 3, dann Block 1. Hier müssen wir die Abdeckung wieder abbauen, sodass wir die gebrauchten Brennstäbe entfernen können. Dem Zeitplan der Kommission für die Entsorgung des havarierten AKWs Fukushima 1 zufolge sollen zuerst die gebrauchten Brennstäbe sichergestellt werden. In sogenannten Abklingbecken lagern mehr als 1000 Tonnen davon. Die Temperatur kann derzeit zwischen 10 und 20 Grad gehalten werden. Den Gebäuderest von Block 4 musste man jedoch verstärken, damit er weiteren Erdbeben widerstehen kann. Das Abklingbecken von Block 4 hat insofern Priorität, weil dort auch die Brennstäbe aus dem Reaktorkern zwischengelagert waren und damit mehr Energie freigesetzt wird. Deshalb war es auch so wichtig, die Erdbebensicherheit des Blocks zu verbessern. Professor Hajimo Yamana leitete die Kommission und gehört jetzt einer Arbeitsgruppe an, die im Wirtschaftsministerium angesiedelt ist. Hier werden unter Beteiligung von Wissenschaftlern, TEPCO-Mitarbeitern und Politikern die nächsten Schritte zur Stilllegung und zum Abbau der Anlage besprochen. Der Ausstoß an radioaktiven Partikeln ist deutlich gesunken. Aber noch immer ist es kaum möglich, die Gebäude 1, 2 und 3 zu betreten. Allein für die Leerung der Abklingbecken sind bis zu 10 Jahre veranschlagt. Genauso lang soll es dauern, bis man der großen Menge an radioaktiv verseuchtem Wasser Herr geworden ist. Wenn es um die geschmolzenen Brennelemente in den Druckkammern geht, wird Professor Hajimo Yamana noch vorsichtiger. Mit dem Three Mile Island Vorfall gäbe es zwar eine Referenz, aber um abzuschätzen, welche Arbeit auf alle Beteiligten zukomme, müsse man zuerst den Zustand des geschmolzenen Materials sehen. Eine Variante besteht darin, die Lecks zu schließen, die Druckkammern komplett zu fluten, damit man dann von oben hineinschauen kann. Für diese Aufgabe muss zuerst die notwendige Technik entwickelt werden. Unsere offizielle Schätzung geht davon aus, dass die Stilllegung bis zu 40 Jahre dauern wird. Allerdings fällt diese Zeitspanne für jeden Reaktor unterschiedlich aus. Was die Reaktoren 1, 2 und 3 betrifft, so ist die Situation durch die Kernschmelze wesentlich komplizierter und zeitaufwendiger. Wir gehen davon aus, dass es allein 20 Jahre dauern wird, bis man das Material sichergestellt hat. Und dann werden noch einmal 20 Jahre Jahre vergehen, ehe die Anlage selbst entsorgt sein wird. Alles in allem also rund 40 Jahre. Und auch dann ist das Problem noch nicht gelöst, denn es wird zwar wahrscheinlich ein Zwischenlager für den radioaktiven Müll in der Nähe des havarierten AKWs gebaut werden, aber die Frage eines Endlagers ist auch in Japan längst noch nicht entschieden.
Peter Kujat aus Japan. In Deutschland hatte Fukushima zur Folge, dass kurz darauf die Energiewende beschlossen wurde. Das Aus für alle Atomkraftwerke bis zum Jahr 2022. Und damit ist auch die Kernforschung in Deutschland zum Auslaufmodell geworden. Noch studieren hierzulande rund 1000 junge Menschen Kerntechnik an den Hochschulen und Universitäten. Aber ein Wandel zeichnet sich ab, sagt Joachim Knebel vom Karlsruher Institut für Technologie.
Die Berufsaussichten international gesehen sind hervorragend. Insofern sehen wir hier keinen massiven Einbruch bei den Studenten ein Jahr nach Fukushima. Allerdings ist den Studenten eindeutig klar, dass ihr Arbeitsplatz langfristig wahrscheinlich nicht in Deutschland ist.
Der Ausstieg aus der Atomkraft scheint also wirklich politisch beschlossen zu sein, aber wie der Einstieg ins Zeitalter der erneuerbaren Energien gelingen kann, darum ringen derzeit noch die Parteien, die Umweltverbände und die Unternehmen. Ein neues Energiesystem bedeutet natürlich auch neue Energieforschung und die wiederum kostet. Bislang wurde viel staatliches Fördergeld für die Weiterentwicklung der Kernenergie bereitgestellt und so wird der Chor derer, die jetzt auch hier den Ausstieg aus der Nuklearforschung fordern, immer lauter. Richard Fuchs mit den Hintergründen.
Die Reaktorkatastrophe von Fukushima war für die deutsche Energiepolitik eine Zäsur. Eine Zäsur, die bei der Energieforschung noch nicht angekommen sei, bemängelt Professor Eike Weber. Er ist Sprecher des Forschungsverbundes Erneuerbare Energien und leitet das größte Solarforschungsinstitut Europas, das Fraunhofer-Institut ISE in Freiburg.
Was uns in der Energieforschung immer wieder frustriert, ist, dass im Augenblick genauso viel Geld für die Forschung an Spaltungsreaktoren, Kernsicherheitsforschung, Kernfusionsforschung ausgegeben wird, wie für die erneuerbaren Energien. Nach außen sagt man, wir betonen jetzt die Energiewende, aber wenn man nach den Eurobeträgen sieht, dann sieht man etwa 300 Millionen Euro auf der Kernforschungsseite und 300 Millionen Euro bei den erneuerbaren Energien. Also eine Verschiebung der Prioritäten können wir noch nicht feststellen.
Auch Joachim Knebel kann bei der öffentlichen Forschungsförderung Deutschlands keine radikale Abkehr von der Kernenergie feststellen. Doch im Gegensatz zum Solarforscher Weber ist Knebel das ganz recht. Kein Wunder, er ist Kernreaktorexperte am Karlsruher Institut für Technologie, KIT, an einer der Kaderschmieden für Kernenergieforscher. Noch werden hier 20 der insgesamt 80 europäischen Forschungsprojekte im Bereich der Kernenergie koordiniert. Doch Knebel fürchtet, dass die Energiewende tatsächlich auch zur Forschungswende werden könnte.
Der Forscherdrang könnte dadurch behindert werden, dass einfach die uns heute zur Verfügung stehenden Geldmittel geringer werden können. Das ist das, was ich befürchte.
Dabei werde mit dem Atomausstieg die Kernenergieforschung sogar noch wichtiger, sagt Knebel. Denn nur weiter verbesserte Sicherheitsstandards könnten den sicheren Betrieb der letzten Kernkraftwerke hierzulande gewährleisten. Und auch nach der Abschaltung des letzten Meilers 2022 mangele es nicht an Herausforderungen, die erforscht sein wollen.
Das Zweite ist, wenn die Kernkraftwerke jetzt nach und nach abgeschaltet werden, müssen die rückgebaut werden bis zur grünen Wiese. Wir haben dann selbstverständlich als dritter Punkt die ganzen radioaktiven Abfälle, vor allen Dingen die hochradioaktiven Abfälle, die zwischen- und entgelagert werden müssen. Der vierte Punkt ist eben, wir müssen Fähigkeiten zum Krisenmanagement haben. Das haben wir am Beispiel Fukushima gesehen. Der fünfte Punkt ist, wir müssen einfach wissenschaftlich-technische Kompetenz haben, um alles, was mit Kerntechnik zu tun hat, in unserem Land, aber vor allen Dingen auch um unser Land herum bewerten zu können.
In Karlsruhe hätten sich die Kernenergieforscher deshalb auf die Untersuchung schwerer Störfälle spezialisiert. Mit Computersimulationen konnten sie so vor einem Jahr voraussagen, wie sich die radioaktive Strahlung um das havarierte Atomkraftwerk Fukushima ausbreiten würde. Dieses Know-how müsse erhalten bleiben, findet Joachim Knebel.
Wir hatten sehr hochrangige Delegationen aus Japan hier im letzten Jahr, die sich mit unserer Sicherheitstechnik befassen, die mit uns verstärkte Kooperationen durchführen wollen, um diese Sicherheitstechnik für schwere Störfälle in den japanischen Reaktoren nachzurüsten oder zu verbessern.
Joachim Knebel will dafür kämpfen, dass trotz Energiewende die nukleare Sicherheit in Deutschland nicht auf der Strecke bleibt. Ein Ziel, das auch Solarforscher Professor Eike Weber unterstützt. Doch der Solarforscher fordert von der Bundesregierung mehr Mut, die Energiewende endlich auch in der Energieforschung zu vollziehen.
Es gibt noch kein umfassendes Konzept, wie die Energiewende zu bewältigen ist, wo die kritischen Lücken sind, die noch in der Forschung geschlossen werden müssen und auch wo die Prioritäten sind.
Es werde viel geforscht, aber zu wenig umgesetzt. Es werde viel angestoßen, aber wenig marktreif gemacht. Ein Manko dabei? Die langfristige Finanzierung. Denn ob tatsächlich bis 2014, wie von der deutschen Bundesregierung vorgesehen, rund 3,5 Milliarden Euro in die Erforschung neuer Speichertechnologien, leistungsfähiger Solarzellen, Windräder und Stromnetze investiert würde, das sei heute noch mehr als fraglich, sagt Weber.
Ein Großteil der Finanzierung ruht auf dem Verkauf von CO2-Zertifikaten. Und es ist nicht sicher, ob die Milliarden, die da eingeplant wurden, auch wirklich kommen werden. Die CO2-Zertifikate sind sehr viel billiger als erwartet. Und es ist auch fraglich, ob wir wirklich bei diesem Mechanismus bleiben.
Für Kernenergieexperte Joachim Knebel steht allerdings nicht nur die Finanzierung der Energiewende auf wackeligen Füßen. Auch ihre technische Umsetzung in der von der Politik vorgegebenen Zeit sei mehr als fraglich, sagt Knebel, der trotz allem die Energiewende mittragen will.
Natürlich sind wir Kernforscher im Herzen, aber wir haben jetzt eine andere Politik und der folgen wir einfach.
Welche Auswirkungen die Energiewende für die Energieforschung hat, das war ein Beitrag von Richard Fuchs. Und auch unsere Wissenschaftsnachrichten beginnen diesmal mit einem Atomkraftthema.
Schwere Unfälle in einem Atomkraftwerk sind erheblich wahrscheinlicher, als Atomaufsichten und Wissenschaftler bisher annehmen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Sie deckt gravierende Mängel in der sogenannten probabilistischen Risikoanalyse auf, die unter anderem für die Ermittlung von Unfallwahrscheinlichkeiten verwendet wird. Solche Wahrscheinlichkeitsanalysen können die Realität nicht vollständig erfassen. Das macht die Studie anhand von Zwischenfällen an 5 westlichen Atomkraftwerken deutlich. Mehrfachausfälle von Sicherheitssystemen und Alterungsvorgänge in einem Atomkraftwerk würden nur unvollkommen berücksichtigt, ebenso komplexes menschliches Fehlverhalten. Dabei sei das gemeinsame Versagen von Betreiber und Aufsichtsbehörde entscheidend für den Reaktorunfall in Fukushima gewesen, wie schon 25 Jahre zuvor in Tschernobyl. Es sei außerdem mathematisch unmöglich, Terror- und Sabotagehandlungen in einer Wahrscheinlichkeitsrisikoanalyse zu berücksichtigen. Von der Alkoholkontrolle im Straßenverkehr kennt man sie, die Analyse der Atemluft. Aber nicht nur Alkoholrückstände lassen sich so nachweisen, sondern auch Stoffwechselprodukte, die Signale für Infektionen, für Entzündungen oder auch für Krebs sein können. Für ihre Analyse haben Bioinformatiker der Universität des Saarlandes spezielle Computeralgorithmen entwickelt, die Ärzte bei der Diagnose unterstützen sollen. Dabei setzen die Forscher auf Rechenverfahren, die sonst beim maschinellen Lernen im Bereich der künstlichen Intelligenz zum Einsatz kommen. Mit ihrer Hilfe sollen Muster gefunden werden, die wie ein Fingerabdruck die Krankheit im Körper entlarven können. In etwa 5 Jahren könnte die notwendige Hardware in Smartphones eingebaut werden, hoffen die Forscher. Bakterien und Tumore ließen sich dann kinderleicht entdecken und auch für Diabetiker entfiele der lästige Stich in den Finger. Einen Algenteppich, etwa 100 mal 200 Kilometer groß, haben Wissenschaftler der Universität Tasmanien in der Antarktis entdeckt. Auf die Spur gekommen sind sie der ungewöhnlichen Blütenpracht durch Satellitenaufnahmen der US-Raumfahrtagentur NASA. Ein solches Phänomen ist in diesen Breiten äußerst ungewöhnlich. Jan Lieser ist Meereisforscher an der Universität Tasmanien und erklärt die Algenblüte mit dem Zusammenspiel 3er Faktoren: eisfreies Wasser, Sonnenlicht und das Vorhandensein von Nährstoffen, in diesem Fall Eisen.
Die wahrscheinlichste Quelle ist Staub, der mit dem Schnee von dem antarktischen Kontinent durch sehr starke Winde, die im Augenblick in der Antarktis wehen, vom antarktischen Kontinent in die Wassersäule getragen werden, auf das Wasser oben aufgetragen werden und dann aus dem Staub und dem Dreck das Eisen zur Verfügung steht. Eine zweite Quelle ist sogenanntes Festeis. Dieses Festeis hat die Eigenschaft, dass es Staub und Dreck aus der Atmosphäre akkumuliert. Wenn dieses Festeis dann doch eventuell ausbricht und zerbricht aus seiner Drift und dann schmilzt, dann wird diese ganze Sedimentladung freigesetzt und steht damit wieder der Biosphäre zur Verfügung.
Spricht man in der Adria oder in der Ostsee schnell von einer Algenplage, so verhält es sich im Südatlantik anders. Lisa erwartet jetzt ein Festmahl. Zunächst werden die Algen vom Krill, also von bestimmten Kleinkrebsen, verzehrt. Der Krill wiederum ist eine beliebte Futterquelle für Seevögel, Pinguine, Robben und sogar Wale.
Ist es Unwissenheit, ist es Angst oder wollen die meisten Menschen einfach keine Organe spenden? Fakt ist, jeden Tag sterben Menschen, weil sie umsonst gewartet haben, weil sich einfach kein passendes Herz, keine Leber, keine Niere für sie gefunden hat. Es gibt zu wenige Spender, zu wenige Spenderorgane. Deshalb hat die Bundesregierung reagiert, will ein neues Transplantationsgesetz auf den Weg bringen. Künftig soll die Organspendenbereitschaft regelmäßig abgefragt werden, per Brief durch die Krankenkassen. Vielen geht das noch nicht weit genug. Sie fordern, wer nicht widerspricht, der hat auch nichts dagegen, im Falle seines Todes Organe für andere zu geben. Eine politische, eine moralische, eine juristische Diskussion, die uns wohl noch lange begleiten wird. Hier die Zahlen und Fakten zur Organspende in Deutschland.
Fast 12.000 schwerkranke Menschen warten in Deutschland auf eine Organspende. Viele von ihnen warten umsonst. Denn nur für etwa jeden Dritten findet sich auch ein passendes gespendetes Organ. Etwa 4.000 Organtransplantationen führen Spezialkliniken in Deutschland jedes Jahr durch. Diese Organe stammen von nur 1.200 Spendern. Spendern können zum Teil mehrere Organe entnommen werden. Mehr als die Hälfte aller Operationen sind Nierentransplantationen, über 2.000 pro Jahr. Am zweithäufigsten wird die Leber transplantiert. Seltener werden Herz und Lunge übertragen. Jeweils zwischen 300 und 400 Patienten erhalten ein solches Organ. Noch seltener sind Transplantationen der Bauchspeicheldrüse. Auch der Dünndarm kann transplantiert werden. Das wird nötig, wenn Menschen unter dem sogenannten Kurzdarmsyndrom leiden, einer Erkrankung, die zu einer Schädigung der Leber und Niere führen kann. Neben Organtransplantationen gibt es auch noch Gewebetransplantationen. Zum Beispiel können Patienten nach schweren Verbrennungen Haut von Spendern bekommen. Aber auch Blutgefäße, Herzklappen und sogar Knochen können transplantiert werden. Pro Jahr spenden in Deutschland etwa 1.600 Menschen Gewebe. Übrigens, auch Lebende können Gewebe spenden. Frauen zum Beispiel das Amnion, einen Teil der Fruchtblase, die den Embryo im Mutterleib umhüllt. Daraus können Mediziner Gewebe gewinnen, um verätzte Augenhornhaut wiederherzustellen.
In Münster bin ich jetzt mit Privatdozent Dr. Heiner Wolters verbunden. Er ist Transplantationsmediziner an der Universitätsklinik in Münster. Herr Wolters, welche Organe eignen sich denn besonders zur Transplantation?
Ja, generell werden Transplantationen von thorakale Organe durchgeführt, Herz- und Lungentransplantationen und aus dem Bauchraum Lebertransplantationen, Nierentransplantationen ist, glaube ich, das Verfahren, das allgemein am meisten bekannt ist in der Bevölkerung. Es werden aber auch darüber hinaus Dünndarmtransplantationen und Bauchspeicheldrüsentransplantationen durchgeführt.
Bei welchen Organen gibt es denn noch Schwierigkeiten?
Sagen wir mal, rein technisch gesehen sind die Transplantationen heutzutage relativ sicher durchführbar. Probleme gibt es immer noch im Bereich der Abstoßung, also der Nachbehandlung dann. Die Situation, dass der Patient, der Empfänger des Organs, das Organ auch annimmt, wie man so sagt, und nicht abstößt, das ist insbesondere beim Dünndarm, bei der Dünndarmtransplantation schwierig. Etwas weniger schwierig bei der Lebertransplantation. Und bei der Nierentransplantation.
Welche Kriterien sind denn entscheidend dafür, ob ein Spenderorgan und ein Empfänger zusammenpassen?
Ja, da gibt es Gewebetypisierung, das sind Oberflächeneigenschaften, die sich auf den Organen ausdrücken, die man messen kann, die man untersuchen kann. Das spielt allerdings, wenn man ehrlich ist, in der Niere, wenn überhaupt, einer Rolle, bei anderen Organen ist es eher untergeordnet. Und auch in der Niere geht man aufgrund des bestehenden Organmangels leider immer weiter davon weg, sich wirklich ganz strikt an diese Übereinstimmung halten zu können.
Inwieweit kann man denn vorher schon ausschließen, dass ein Organ abgestoßen wird vom Körper?
Ja, ausschließen kann man es leider nie. Es gibt natürlich so gewisse Voraussetzungen, insbesondere auch bei der Lebensspende, also eine planbare Sache, wo dann Angehörige zum Beispiel für einen Empfänger eine Niere spenden. Da kann man Gewebetypisierung durchführen und kann auch gewisse Antikörper messen, die gegen das potenzielle Organ dann gerichtet sind. Und da kann man schon manchmal dann erkennen, dass es hochwahrscheinlich ist, dass es da Probleme gibt mit Abstoßungskrisen und die aber entsprechend durch Vorbehandlung dann auch beherrschen.
Kann man denn ganz generell sagen, dass Organe von Angehörigen leichter angenommen werden als die von fremden Personen?
Man kann nicht generell sagen, dass nicht blutsverwandte Organe deutlich schlechter funktionieren als blutsverwandte Organe. Da spielt, glaube ich, eher eine Rolle, wie die Zeit ist von der Entnahme bis zur Transplantation. Und das eben bei der Lebensspende sehr kurz. Die Entnahme des Organs erfolgt direkt vor der Transplantation. Das heißt, auch Organe von gewebefremden Personen haben meistens eine sehr gute Funktion, während das bei Totspendern doch immer eine längere Transportzeit dazwischen liegt und dadurch gibt es dann eher Probleme mit der Funktionsrate.
Wie schnell muss denn ein Organ verpflanzt werden?
Das ist von Organ zu Organ unterschiedlich. Die Zellen sind da sehr unterschiedlich empfindlich auf diese Transport- und Lagerungsphase. Im Bereich von den Organen des Brustkorbes, also Herz und Lunge, sind das in der Größenordnung von 4 bis 6 Stunden, die vergehen dürfen zwischen Entnahme und Transplantation. Und bei den abdominellen, bei den Bauchorganen ist es für die Niere durchaus auch bis 24 Stunden möglich, wobei man immer kürzere Zeiten anstrebt. Bei der Leber sagt man in etwa bis zu 10 bis 12 Stunden möglich. Bei der Bauchspeicheldrüse sollte man es auch bis 8 bis 10 Stunden transplantieren. Und der Dünndarm ist ebenfalls sehr empfindlich. Da versuchen wir immer Zeiten von bis zu 6 Stunden zu erreichen.
Spielen wir mal so einen tragischen Fall durch. Also der Rettungssanitäter kommt an den Unfallort und findet jemanden vor, der offensichtlich nicht mehr zu retten ist. Wie sehr sind denn die Rettungssanitäter, wie sehr ist das Ersthelferpersonal eigentlich sensibilisiert für diese Problematik?
Ja, das muss man schon sehr differenziert betrachten. Also prinzipiell ist die Organspende in Deutschland ja nur möglich, wenn jemand am Hirntod verstorben ist. Das heißt, es findet immer erst eine ganz normale Behandlung, eine ganz normale Therapie statt. Auch bei Patienten oder Unfallopfern, wie Sie sagen, die vielleicht schlechte Aussichten haben, wird immer eine ganz normale Behandlung erst eingeleitet. Und erst auf einer Intensivstation, wenn man dann feststellt, dass da keine Erholungsmöglichkeit mehr besteht, das kann man sehr sicher diagnostizieren. Erst dann stellt sich ja die Frage, ob jemand verstorben ist am Hirntod oder nicht. Und erst wenn das festgestellt ist, dann erstellt sich die Frage nach einer Organspende, sodass also diese Ausbildung der Ersthelfer gar nicht so sehr im Vordergrund steht. Denn die Organspende findet erst auf der Intensivstation statt.
Gibt es eigentlich eine Altersobergrenze für Spender und Empfänger?
Ja, man muss sagen, generell eigentlich nicht mehr. Vor einigen Jahren war es schon noch so, dass beim Herzen vielleicht bei 50 Jahren die Grenze gezogen worden sind. Bei der Niere vielleicht bei 60, bei der Leber auch in dieser Größenordnung. Mittlerweile sind die Grenzen sehr fließend, einfach aus der Tatsache heraus, dass wir viel zu wenig Organspenderorgane haben und manchmal insbesondere bei lebensbedrohlichen Erkrankungen im Bereich Herz oder Leber Transplantation wirklich mit dem Rücken an der Wand stehen und dann durchaus auch sehr alte Organspender akzeptieren, auch über 80-Jährige zum Teil.
Und sind chronisch Kranke als Spender eigentlich ausgeschlossen oder was ist mit Menschen, die regelmäßig Tabletten einnehmen oder Drogen?
Das liegt ganz daran, was für eine Art von chronischer Erkrankung oder Medikamenteneinnahme das ist. Wenn jemand zum Beispiel einen Bluthochdruck hat, dann ist das sicher kein Ausschlusskriterium für eine Organspende. Wenn jemand, nehmen wir an, eine Krebserkrankung in der Geschichte hat und die behandelt werden muss, dann ist das schon sehr grenzwertig, eine Organspende hier durchführen zu lassen. Das ist
häufiger Fall, ja. Diabetes zum Beispiel?
Also beim Diabetiker ist es so, dass es dann im Rahmen einer Organspende ganz darauf ankommt, ob ein Diabetiker zu Lebzeiten gut eingestellt war, also eine gute Therapie erhalten hat und auf diese Weise eben noch keine Organkomplikationen aufgetreten sind, dann kann man auch Organe von Diabetikern durchaus für eine Transplantation verwenden. Wenn schon schwere Folgeerkrankungen eingetreten sind, die sich manchmal an den Nieren manifestieren, dann kann man das in Einzelfällen noch im Rahmen der Organentnahmedurchuntersuchung klären, ob eine Möglichkeit besteht. Manchmal geht es eben dann leider nicht mehr.
Heiner Wolters, Transplantationsmediziner an der Universitätsklinik Münster. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und das war's auch schon wieder von dieser Ausgabe des Wissenschaftsmagazins der Deutschen Welle. Mehr wie immer, wenn Sie wollen, unter dw.de/wissenschaft. Für Ihr Interesse bedankt sich Tobias Oehlmeier. Bis zum nächsten Mal.